Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Egal ob Kino oder Fernsehen, der Tod ist Stammgast in den Medien. Es gibt den realen Tod. Wenn Unglücke passieren, dann sehen wir die Bilder in den Nachrichten.
Und es gibt natürlich den fiktionalen Tod. In Spielfilmen und Serien wird laufend gestorben. Natürlich kommt da nicht wirklich jemand ums Leben, aber es sieht so aus und umso echter es wirkt, desto mehr Wirkung hat es auf die Zuschauer. Und der Tod selber, der ist uns in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft ja gar nicht mehr bekannt. Die Menschen sterben größtenteils in Institutionen und das ist verborgen. Aber wir sehen jeden Tag 250, 500 Verstorbene, in manchen Serien oder Filmen sogar Tausende und Millionen Tote. Und mein Vater hatte ja immer die wunderbare Ansicht, vielleicht weil er mich auch beim Computerspielen sah, dass heute jedes Kind perfekt wüsste, wie es jemanden mit einer Kettensäge filetieren kann. Wenn der Opa stirbt, dafür sind wir zu sensibel, ne? Und da werden Kinder nicht mitgenommen.
Wir wollen wissen, wie inszeniert man den Tod im Kino? Wer denkt sich das aus? Wie wird das vorbereitet und dann gedreht? Und dann ist auch spannend mal zu fragen, was macht das mit den Schauspielern, wenn sie einen Toten spielen? Was macht das mit dem Regisseur? Besonders oft und auch grausam wird in Horrorfilmen gestorben.
Mit jemandem zu sprechen, der Horrorfilme gedreht hat in Hollywood, das ist für uns was ganz Besonderes. Geradezu außergewöhnlich. Herzlich willkommen, Markus Nispel.
Hallo, grüß Gott.
Für uns ist es was Besonderes, mit einem Hollywood-Regisseur zu sprechen, Markus. Wie ist das für dich, mit einem Bestatter zu reden?
Interessant. Das eine ist halt, Fiktion arbeitet mit der Realität von dem einen. Es wird ein interessantes Gespräch werden, ich habe das Gefühl.
Markus hat Regie geführt bei verschiedenen Kinofilmen, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, Pathfinder, Fährte des Kriegers, Freitag der 13., Conan, Exeter, Exit Us, Played Backwards, auch Frankenstein, das war eine Fernsehproduktion, wenn ich mich richtig entsinne, hat über 200 Videoclips gedreht für Puff Daddy, Elton John, George Michael, die Fugees, viele, viele mehr. Markus, kannst du dich noch an deinen ersten Filmtoten erinnern, also in einem Film, bei dem du selbst Regie geführt hast?
Meinen ersten Kill?
Genau, den ersten Filmtoten, der in deinem Film vorgekommen ist.
Oh, ich glaube, das war bereits in den Musikvideos. Und ich glaube, je mehr man was macht, umso selbstverständlicher wird es. Was interessant ist, finde ich, dass in unserer Gesellschaft Tod irgendwie so ein Stigma geworden ist. Sagt man so auch im Deutschen. Die Leute wollen es nicht so genau wissen. Aber wenn wir uns jetzt aus dem Westen herausbewegen, zum Osten hin, da ist Tod was, womit sie sich jeden Tag abgeben. Meditation wird als Übung für den Tod gesehen. Und der Tod selbst wird gefeiert als der absolute Höhepunkt vom Leben. Nicht das Ende vom Leben. Bevor ich mich auf diese ganzen Themen überhaupt eingelassen habe, bevor ich nach Hollywood kam oder überhaupt Regisseur wurde, bin ich einem Guru begegnet. Und das ist Bhagwan Sri Rajneesh. Und er hat immer gesagt, dass Tod was ist, was wir erzählt bekommen, um uns Angst zu machen. So arbeiten die Religionen. Und dass Tod, so wie wir das verstehen, die größte Lüge ist. Und er hat von Deathlessness erzählt, halt von der Unsterblichkeit, die Unsterblichkeit der Seele und solche Sachen. Ich habe das Gefühl, ich mache den Leuten einen Gefallen, indem ich ihnen irgendwie Tod vorführe. Vor allen Dingen, was ja kein richtiger ist. Ist ja kein Snufffilm oder sowas. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns bestimmten Realitäten entziehen. Der Klaus ist Sohn von einem Fleischer. Wo wächst ein Chicken McNugget? Das Huhn musste sterben. Aber es erhält auch Leben. Und gibt es dann irgendwie so einen Kreislauf und wie auch immer. Die andere Sache ist, ich glaube sehr an die Idee von Katharsis, nämlich, dass die meisten Leute erleuchtet werden in einem Moment von einer Near-Death-Experience. Wenn man dem Tod am nächsten ist und es irgendwie überlebt, das verändert einen Menschen besonders. Was passiert da? Und in einem Film wird sowas natürlich simuliert. Die Leute gehen nach dem Film raus wie nach der Achterbahnfahrt und sagen sich, Gott sei Dank, so ist es nicht in meinem Leben. Ich fühle mich jetzt auf einmal viel lebendiger, nachdem ich das mitgemacht habe. Ich glaube, das ist, was wir gemeinsam haben. Wenn wir unseren Job richtig machen, fühlen sich die Leute, die so glücklich sind, noch am Leben zu sein oder am Leben zu sein, irgendwie lebendiger und sehen vielleicht dann ihr Leben mit völlig neuer Wertschätzung.
Also das kann ich gut nachempfinden. Und ich kenne auch Filme, die genau diesen Effekt bei einem verursachen, wo man dann auch in so eine richtige Aufbruchsstimmung danach kommt, sich so ein bisschen wie neu geboren fühlt. Aber nun sind es ja natürlich ganz viele Tode, die wir in Filmen sehen, in jeder Serie, ne? Und die sind mehr oder minder eindrücklich. Aber wie viele Tode hast du geschätzt, insgesamt inszeniert oder gezeigt in dieser Zeit?
Ich glaube, ich weiß das ziemlich genau, weil meine Filme werden immer beschrieben als die Six Kids in a Van. 6 Kinder in einem,
okay,
in einem Wagen. Und dann ist meistens noch ein Sheriff dabei und jemand anderen und der Bösewicht. Also so ungefähr 7, 8 pro Film. Das ist relativ wenig, wenn man überlegt, you know, was so in so einem Zombie-Film passiert.
Ja, oder Squid Game jetzt oder halt Stranger Things oder sowas. Ja.
Oder Six Feet Under. Das hört sich jetzt an wie eine belustigende Frage, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Hat sich für dich der Beruf nach Six Feet Under, wie hieß es in Deutschland?
Auch Six Feet Under, das wurde glücklicherweise nicht übersetzt. Meistens wird es ja schlimmer mit der deutschen Titelgebung. Also ich fand es ganz interessant, wobei ich dazu sagen muss, ich habe die Serie nicht lange ausgehalten. Also ich fand es sehr schön, wie einzeln dort über Menschen in jeder Folge berichtet wurde. Und dann ist die gesamte Familie leider total abgedreht. Aber ich fand es toll, dieser Gedanke, sich sehr nicht nur mit sich selbst als Bestatter zu befassen und zu erzählen, was jetzt getan werden müsste, sondern wirklich auf die Person und die Menschen drumherum einzugehen.
Diese Serie hat ja einerseits so ein Klischee bedient, dass eine Bestatterfamilie dysfunktional sein muss. Das war ja so der Kern der Idee. Und dann kommt noch was anderes dazu, so wie der Beruf gezeigt wurde in der Serie, wo sehr viel diese Thanatologie, das heißt, wo die Leichen einfach so hergerichtet worden sind. Das ist ja zum Beispiel was bei Pützroth überhaupt nicht passiert, David, ne?
Wenig. Also wir schminken nur mit einer Familie zusammen oder wenn wir sehen, da sind Lackreste auf den Fingernägeln, wenn jemand aus dem Krankenhaus kommt, dass wir denen das, was ihnen wichtig ist, zurückgeben. Aber wir glauben halt, ein Toter darf nicht aussehen, als käme er gerade vom Strand von Ibiza. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich diese Person wirklich weggeben muss, dass das real ist. Und wir wollen natürlich nicht, dass die Person auf einmal aussieht wie ein total Fremder, weil die so total anders geschminkt wird, als wie sie im Leben war, ne? Das ist halt schwierig, ne?
Markus, du bist ein sehr spiritueller Mensch. Warum hat dich das Horrorgenre interessiert?
Ich bin Disciple, Jünger von Bhagwan Sri Rajneesh. Der hat ja immer gesagt, dass Tod eine der größten Lügen ist, die uns je erzählt wurden, dass wir damit kontrolliert werden, mit der Angst vorm Tod. Und dass das die Basis von den meisten Religionen ist. Für ihn ist der Tod nicht das Ende vom Leben, sondern die größte Feier davon. Und die Seele geht nicht verschütt. Das andere, was er immer uns viel erzählt hat, war, dass die meisten Erleuchtungen, das ist ja eigentlich wirklich der einzige Grund, zu einem Meister zu gehen, über Erleuchtung, über Seelenerweiterung zu lernen, sagt, die größte Veränderung für uns und der Moment, in dem die meisten Leute erleuchtet werden, ist in einer Situation, wo wir dem Tod nahe sind. Jemand, der was ganz Traumatisierendes überlebt hat oder miterlebt hat, für den ist das Leben ganz anders. Übrigens, ich habe gerade ein Projekt mit jemandem, das ist mein Liebesbriefprojekt, und ich kenne jemanden, der war mal für eine Zeit tot, aber der ist zum Leben wieder erweckt worden.
Das verändert.
Ich dachte, ich möchte seine Liebesbriefe lesen. Und er sagt, wir machen einen Liebesbrief-Podcast. Und er sagt, er hat keine Liebesbriefe. Die hat er nicht mehr. Und ich sage, warum schreibst du nicht jetzt einen an dich selbst, von dem, der du jetzt bist, zu dem, der du warst, bevor du tot gewesen bist? Was hast du ihm zu sagen? Was hast du von dieser Erkenntnis miterlebt, was dir in deinem früheren Leben vielleicht helfen würde?
Ja, wobei, ich sag mal jetzt in den Filmen oder in dem Genre, in dem du ja hauptsächlich unterwegs bist, ist der Tod ja meistens dann ziemlich brutal oder unter beängstigenden Umständen, wo das geschieht. Und wir Bestatter werden ja selber oft gefragt, ob das nicht ein sehr trauriger Beruf ist, den wir da haben und ob einen das nicht sehr mitnimmt, ständig mit dem Tod zu tun zu haben. Fragen dich das die Leute auch durch die Kenntnis der Filme, also...
Was sehr wichtig ist, dass man während dem Film auch lachen kann. Und das hört sich jetzt vielleicht merkwürdig an. Aber den Leuten die Möglichkeit geben, darüber lachen zu können, ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Also nicht das so brutal wie möglich zu machen oder so angsterregend wie möglich, sondern dir das Gefühl zu geben, zu lachen. Was heißt lachen? Da wird ein Muskel angespannt und wenn du auf einmal den schnalzen lässt, wenn man dann kommt es dann irgendwo so heraus. Übrigens, wir reden hier von dem Drama und von der Realität, die du hier mitmachst. Ich war sehr freundlich mit Wes Craven. Wes Craven ist ein berühmter Horrordirektor. Und
er hat, bekannt.
Ja, er hat eine witzige Geschichte erzählt. Und zwar hat er jemanden kennengelernt auf einer Party, der war Forensic, wie sagt man, Gerichtsmediziner oder sowas. Mhm. Ja, und der musste also Leichen aufschrauben und hat dann so Sezierungen gemacht, heißt das. Und, genau. Und dann hat er gesagt, warum kommst du nicht mal bei mir mit? Und kannst bei mir mal zugucken und mir vielleicht auch ein bisschen zur Hand gehen. Und da hat er dann noch so einen Korps vor sich liegen gehabt. Und mit so einer elektrischen Säge hat er ihm die Schädeldecke aufgemacht. Also Wes Craven ist, wie viele Horrordirektoren und übrigens auch wie viele Horrorfans, sehr leicht beseitigt. Das ist nicht, es ist nicht einfach für ihn dabei zuzugucken. Für uns ist das, you know, das ist Karopsirup, ist das Blut und dann gibt es viel Plastik. Ja, es riecht auch nach Plastik. Wir sehen es wirklich nicht ernst. Das ist so wie Schulschabernack mit Geld. Genau. Und jetzt ist er da von einer richtigen Leiche und der Schädel ist aufgesägt. Und der Forensic nimmt das Gehirn raus und sagt so, und jetzt muss ich es wieder reinmachen und macht zu und hält die Schädeldecke dagegen und sagt dem Wes Craven, halt das jetzt mal zusammen. Und der Wes Craven nimmt es jetzt mit Haaren und Muss und Gruß und schiebt es zusammen. Und auf einmal sprangen die Augen auf von dem Korb. So ist es nämlich, wenn dieser Druck von innen die Augen aufmacht, ganz weit. Und Wes Craven hat fast einen Herzschlag gehabt. Er hat gesagt, das war das Unglaublichste, was ihm je im Leben passiert ist. Und ich glaube, danach hat er sich auch irgendwie viel mehr am Leben gefühlt. Das ist eine merkwürdige Art und Weise, mit Tod umzugehen. Wenn man jetzt ein Mediziner ist, ein Bestattungsunternehmer, selbst ein Direktor oder ein Zuschauer bei so einem Film, oder viel schlimmer, wenn es einem so im Buch steht, in der Realität. Aber damit umgehen zu können, damit umzugehen zu lernen und eine Selbstverständlichkeit wieder drin zu sehen, ist irgendwie eine Aufgabe, finde ich.
David, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist Bestatter nicht ein sehr trauriger Beruf, der einen sehr mitnimmt?
Ja gut, darüber haben wir ja noch nie gesprochen. Ja, die Antwort ist ja einfach schlicht. Es ist gerade deshalb der beste Beruf der Welt. Eigentlich genau wie der Markus auch gerade beschrieben hat, weil man diese Gegensätze hat, etwas Schreckliches, was passiert ist und wieder ein Bewusstsein dafür, was alles an guten Sachen einem passiert, wie gut es einem gerade geht, welches Geschenk es war, dass man jemanden halt auf dem Weg begleiten durfte. Und Tod gibt dem Leben irgendwo auch einen Wert, also der Begrenztheit des Lebens, ne? Und wenn wir ja gerade hier über Backwaren gesprochen haben, das ist ja heute eigentlich so ein bisschen auch in die Allgemeinkultur übergegangen. Also wenn ich so auf Instagram gucke oder andere Social Media, da sehe ich ja nur Erfolge, beste Momente, geht bis hin. Also ich bin ja nach wie vor happy, auch wenn ich gerade eine Hochzeit durchgeführt habe für einen Freund und ihn verheiraten durfte, dass ich nicht unter diesem ständigen Druck lebe, den besten, perfektesten Tag des Lebens organisieren zu müssen, sondern etwas schöner zu machen. Und egal, wie schrecklich die Situation ist, wir kommen sehr schnell, wenn wir darüber reden, was passiert ist, an den Punkt, warum war jemand so toll? Warum war es so schön, mit dem zu sein, auch wenn er nicht perfekt war? Und dann wird viel gelacht und kommen helle Momente. Und auch das gehört mit in eine Trauerfeier hinein, dass man einfach weiß, um wen es da geht. Das ist halt nicht irgendwie ein Namensschild oder sowas ganz Abstraktes ist. Mhm. Und diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ich durfte ja auch eine ganze Weile in Malibu sein, bei einem Freund, wo dann Danny DeVito und hier der eine aus Shining Nachbarn waren oben. Der war auch mal für L.A. irgendwie der zuständige Gerichtsmediziner, aber eigentlich Psychologe und ganz groß so in dieser Richtung. Da geht es immer darum, work hard, play hard, dass man halt sein Bestes irgendwo tut, die Sachen, die nicht vermeintbar sind, hinnimmt und auch da das Beste draus macht, aber auch einem ganz bewusst ist, dieses Leben zu genießen und die Möglichkeiten, die man hat. Das ist eine Lehre daraus.
Unser Kopf ist irgendwie linear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Januar, Februar, März, April, Mai. Es ist linear, so versuchen wir uns das Leben vorzustellen, aber das Leben ist halt nicht linear. Du gehst auf dem Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und auf einmal erlebst du Zeitlosigkeit und dann ist es 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f. Und das ist so wie Schiffe versenken. You know? Das Spiel geht nicht auf einer horizontalen, sondern es geht aufwärts und abwärts und nicht unbedingt linear. Und für unseren Kopf ist es sehr schwer zu verstehen. Die Franzosen haben ein gutes Wort, das heißt für den Orgasmus, das heißt Petit Mort, der kleine Tod. Mhm. Für einen Moment bleibt alles stehen, wir erleben Zeitlosigkeit und das ist der kleine Tod. Wenn wir niesen, Archie, für einen Moment bleibt die Welt stehen und das war so beängstigend für die Leute im Mittelalter, dass sie gesagt haben, God bless you, weil die Angst besteht, dass in dem Moment, wo solche Lücken in unser Consciousness geben, dass dann irgendwie, wer wir sind, verloren geht. Petit mort, der kleine Tod, Leute niesen und wir sagen God bless you, weil du brauchst ja jetzt den lieben Gott, denn du bist jetzt für den Moment, steht das Tor zur Hölle weit offen, du hast genießt. Ne? Aber für mich ist es der Moment, wo man erleuchtet wird. Für mich ist es der Moment, wo man auf einmal Klarheit hat. Das ist natürlich eine Klarheit, mit der sich organisierte Religion nicht anfreunden kann. Und Meditation versucht es irgendwie hervorzurufen. Ganja zum Beispiel, halt Hasch oder sowas zu nehmen, um der Meditation zu helfen. Da geht es nicht um den High, um den Moment, wo man jetzt high ist, sondern in dem Moment, wo man von dem Bewusstsein ins Unterbewusstsein schlüpft. Nur für den kleinen Moment. Das ist der Grund, warum wir uns den Atem angucken. Einatmen, ausatmen, der Orgasmus. All die ganzen Sachen sind, wo unser lineares Denken auf einmal ein schwarzes Loch hat, in das man reinfallen kann und vielleicht auch reinfallen will oder vielleicht auch reinfallen sollte, aber auf keinen Fall davon beängstigt sein sollte. Aber ich glaube, in dem Film für einen kurzen Moment geben wir Leute diese Illusion, du musst halt nicht wirklich im Krieg sein, du musst wirklich nicht dich dem Tod aussetzen, aber für einen Moment bleibt dir das Herz still.
Wie wird die Vorstellung, die die Menschen vom Tod haben, durch die Medien beeinflusst?
Auch in vielfältigster Weise, also allein schon die Vorstellung, wie ein Toter aussieht, ne? Also dass das dunkel, unhygienisch ist, aber auch so Sachen wie das Auge oder Mund zuwehren, ne? Weil die natürlich sich gar nicht vorstellen können, dass sich einfach alle Muskeln entspannen. Bis hin, habe ich auch schon erlebt, gerade aus Amerika, die Art, hat man jetzt gerade wieder bei Ivanka Trump oder Ivana Trump gesehen.
Ivana hieß sie.
Ein Verstorbener auf den Schultern getragen wird. Ist in Amerika vielleicht so, aber hier total unüblich. Hier gibt es halt dieses Wägelchen und dass der Sarg geleitet oder tatsächlich getragen wird. Und das sind natürlich ganz viele Vorstellungen, die damit reingehen, bis hin natürlich auch zu irgendwelchen abergläubigen Vorstellungen, wie sich der Tod ankündigt oder wie auch später die Verbindung ist. Also das ist ja auch in Amerika ganz populär, habe ich auch während meines Studiums da in einem Kurs gehabt, dieses Klopfen, Poltergeister und so etwas. Ne? Das wird halt direkt als eine irgendwie esoterische Erfahrung ausgelegt und man bezieht das eigentlich gar nicht mehr so ganz auf sich selber, dass es vielleicht was so mit eigenen Ängsten, Befürchtungen oder dem, was einen befasst, zu tun hat. Ne?
Also wie sich der Tod ankündigt, dieses Dam, 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 Dam aus dem weißen Hai, kann jeder sich daran erinnern.
Was jetzt passiert, ne? Die Enttäuschung, wenn es halt nicht so sich ankündigt, also totgesagte Leben länger oder das ist halt, man merkt auf einmal in vielen Fällen dann auch, dass die Erfahrung dann doch nicht diese sanften Übergänge, dieses sanfte Entschlafen ist, sondern plötzlich alles anders ist. Ne? Also ein großer Wachmacher. Insofern anders, als dass mir auf einmal bewusst wird, das ist tatsächlich passiert und das ist real. Und ich hätte so gerne noch dies und das gesagt, das erfahren oder dass das Thema damit nicht durch ist. Ne? Und dass mir das alles total irreal erscheint, während ja im Film das in Augenblicken klar sein muss, dass jemand tot ist. Ne? Also da gibt es nicht die Person dann halt doch wieder weiteratmet oder so etwas, sondern es ist direkt offenbar, das hat er nicht überstanden. Ne?
Weil ich habe Frankenstein gemacht. Ja, der wird im Leben wieder erweckt. Das gibt es also auch.
Aber der erzählt nicht so viel, ne?
Der erzählt nicht so viel. Aber genau, ich glaube, das ist immer das Interessante, halt die Thematik ist halt immer verschieden. Es geht nicht unbedingt um den Tod, sondern genau, wie ist das denn jetzt mit der Seele? Genau. Mhm. Ist es genug, einen Körper wiederzubeleben? Was passiert dann mit der Seele oder was passiert mit der Seele nach dem Tod? Ich glaube, die interessantesten supernatürlichen Filme oder, you know, die begeben sich damit. Die fallen alle ins gleiche Genre wie Horror, aber nicht alles ist nicht unbedingt dafür da, sich dran aufzugeilen oder sowas. Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe ja sehr viele Horrorfans auf Facebook. Das sind Leute, die sich wirklich über das Leben sehr viel Gedanken machen und um den Tod und die das nicht stigmatisieren, aber denn es ist wichtig, mehr halt zu sehen als billige Special Effects. You know? Ohne Frage. Also ich bin sehr stolz auf die Community, auf die Horror-Community. You know?
Ja gut, aber Special Effects sind ja das eine. Auf der anderen Seite braucht man ja auch einen Menschen, um einen Toten in einem Film darzustellen. Ist das eigentlich schwierig? Haben Schauspieler Angst davor?
Also sind alles verschiedene Geschichten und Leute gehen verschieden damit um. M. Night Shyamalan ist ein interessanter Direktor, der hat ja The Sixth Sense gemacht und Unbreakable. Und im Sixth Sense geht es ja um Geister. Ne? Und er nimmt Sachen, die aus dem Hinduismus kommen. Die Idee, dass Leben und Tod zwei Seiten von der gleichen Münze sind. Mhm. Oder Gut und Böse. Und für uns sind das unglaubliche Konzepte, aber für jemanden, der aus Indien kommt, ist das das, was aus dem täglichen Leben gegriffen ist.
Wir müssen sagen, dass bei Sixth Sense ist es natürlich ein Monster-Twist in diesem Film. Du guckst die ganze Zeit einen Film und erfährst dann, und das ist das Besondere an dem Film, ja erst kurz vor Schluss, dass du ihn im Grunde die ganze Zeit aus der Perspektive eines Toten gesehen hast. Ne? Das letztendlich ist ja der Psychologe, den Bruce Willis darstellt, dass er tot ist. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, er ist am Leben. Und das ist für die Leute, ist das schockierend gewesen, aber auch hat eine große Faszination gehabt.
Und dieser berühmte Satz daraus, I see dead people. Also deshalb nehme ich das auch immer so ein bisschen mit, weil ich das tatsächlich tue, nicht? Mhm. Also ist eine gewisse Verbindung.
Was ist eigentlich schwerer zu drehen, Markus? Eine Liebes- oder eine Sterbeszene?
Comedy ist am härtesten zu drehen, Komödie. Es ist einfacher, Leuten Angst zu machen. Und so ist es ja eigentlich auch mit der Religion. Ne? Leute können sich identifizieren mit Jesus und seinem Leiden an dem Kreuz. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Marsmensch wäre, der hier auf die Erde kommt, ich würde sagen, was ist das für eine Sadomaso-Religion, dass sie sich mit ihm in seinem Leiden identifizieren können, aber keiner kann sich mit ihm in seinem Lebensstil und in seiner Freude identifizieren. Das fällt Leuten viel schwieriger. Sie sehen sich lieber in einer extrem negativen oder beängstigenden Situation, kann sich damit abfinden, statt jetzt von ihm in seinen Lebenszeiten und in seiner Lebensumarmung zu verstehen. Ich finde es immer interessant.
Und hast du selbst auch Angst vor dem Tod? Also aus dieser spirituellen Sicht und natürlich auch aus deiner professionellen Sicht und dem Ganzen, wie du den Tod bisher erlebt hast.
Also sagen wir mal so, ich komme sehr gut mit dem Tod von anderen aus. Das hört sich jetzt vielleicht sehr schlimm an. Und ich hoffe, dass wenn meine Zeit kommt, dass ich das genauso relaxed sehe. Ich finde es immer merkwürdig, wenn ich mit Leichen, mit wirklichen Leichen konfrontiert wird. Denn im Kinofilm ist der ja noch am Leben, der muss nur die Luft anhalten, ne? Aber wenn ich eine wirkliche Leiche sehe, du denkst, du hast viel mehr Empathie, aber in dem gleichen Moment, wo die Seele raus ist, das könnte irgendwie ein Sack mit Knüppeln sein, der da vor mir liegt. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht. Als ich meinen Hund von der Straße nehmen musste, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also wie, wenn ich in der Situation wäre, wie wäre ich dann in Mark und Bein erschüttert, aber ich habe überhaupt nichts gefühlt. Und als ich einen hochgenommen habe, hat sich viel leichter angefühlt, als ich gedacht hätte. Hätte ich normalerweise nicht so heben können. Also völlig anders, als man sich das vom Film her vorstellt und was, wie man es überhaupt nicht vermitteln kann. Übrigens, das ist was ganz Interessantes passiert, weil ich glaube nicht an Simsalabim und nur weil ich jetzt einen Guru habe und an Mysticism interessiert bin, heißt das nicht, dass ich abergläubisch bin. Mein Guru hat immer gesagt, ihr braucht Beweise. You know, Glaube ist was ganz Schwaches. Was würde deine Frau sagen, wenn du sagen würdest, du, ich glaub, ich lieb dich? Liebst du mich oder liebst du mich nicht? Glaube bedeutet gar nichts. Ne? Und ich schaue jetzt immer nach Beweisen. Was ist der Beweis von der Seele? Ist es wirklich wahr, dass jemand, nachdem er tot ist, so und so viel Gramm weniger wiegt, weil das das Gewicht von der Seele ist? Das finde ich schon mal interessant. Aber in Bezug war was Interessantes mit dem Tod von meinem Hund. Wir haben zwei Hunde. Einer, der wollte mal weit wegrennen, der andere blieb immer bei uns. Und der immer wegrennen wollte, der ist dann irgendwann auch mal entwischt. Das habe ich dann erfahren, indem ich einen Anruf bekam von der PCH in Malibu, von der Frau, die ihn überfahren hat. Und der lag da im Sterben. Und das war so vielleicht 3-4 Straßen von uns weg. Also ein ganzes Stück. Der andere Hund, der kleine Hund, der bei uns war, bereits vor dem Anruf hat er unter dem kleinsten Tisch gekauert und gezittert. Ich habe gesagt, was ist mit dem los? Also wirklich, als würde einer ihm Prügel androhen oder sowas. Das hat er normalerweise nie gehabt. Das war eigentlich ein wirklich lebendiger Hund. Und ich bin mir total sicher, dass er in dem Moment was gespürt hat. Und wir sagen immer, Hunde können sowas besser spüren als wir. Wie gesagt, wir sind sehr entwöhnt von der Realität von diesen ganzen Sachen. Und er war sehr verstört in dem Moment. Er war nicht in der Nähe von dem, was mit seinem Kumpel da passiert ist. Und daher hat mich der Tag auf verschiedene Art und Weisen fasziniert. Die meisten Leute, die in meinem Umkreis gestorben sind, sind immer gestorben, da waren sie weit weg von mir. Genau, hier in Deutschland, mein Vater, ich war in Amerika und so. Ich habe es halt so nur wirklich mit meinem Hund wirklich mal so mitgemacht. Hast du so Erfahrungen gehabt? Wie spielt die Seele mit rein?
Also gut, ich habe ja auch viel mit Pfarrern zu tun. Die sagen ja eigentlich immer, nur wer zweifelt, kann auch glauben. Und das ist halt immer eine ambivalente Sache. Also ich war relativ häufig dabei, wenn Menschen verstorben sind. Und ich begegne halt jeden Tag Verstorbenen. Und Seele, das weiß ich alles gar nicht so genau. Gläubig bin ich irgendwo ein bisschen schon oder irgendwo auch schon. Das ist immer so Gegenbewegungen auch. Es wird einem ja gerade nicht leicht gemacht, jetzt gerade so konventionell als Katholik in Deutschland oder generell als Christ. Wir haben mit ganz vielen anderen Religionen zu tun, die ganz viele Konzepte haben, die ich einmal finde ich total interessant, dass ganz vieles ähnlich ist, dass es so eine grundlegende Linien gibt. Ne? Und natürlich, die das Thema auch erweitern. Und natürlich merke ich auch, du meintest ja gerade so ein bisschen von den Scheuklappen, mit denen wir durchs Leben gehen, dass wir gar nicht mehr offen sind für alle Einflüsse, die es so um uns herum gibt, dass es auch ganz vieles gibt, was man vielleicht rational auch gar nicht so gut erklären kann. Haben wir auch mal drüber gesprochen, gerade auch im Zusammenhang mit Tieren. Und ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, Kinder und Tiere sind perfekte Trauerbegleiter, weil die offen sind, weil die Sachen fragen, die wir gar nicht mehr in Fragen stellen. Aber auch, weil die ein gutes Gefühl dafür haben, was sie gerade brauchen. Ob sie durstig, hungrig sind, mal was anderes machen wollen, wie auch ein gewisses Maß an etwas entstanden ist. Und ich ertappe mich schon manchmal dabei, auch wenn ich auch wenig esoterisch bin, wenn ich halt bei uns zum Beispiel einen Verstorbenen zu den Abschiedsräumen bringe, dass man sehr behutsam mit demjenigen umgeht, so als würde er das registrieren können, dass man manchmal Zwiesprache führt, wenn ich mit Schülern zu einem Verstorbenen gehe, dass wir der Person einfach danken für diese Erfahrung, dahin gehen zu können. Und man merkt auch, wie berührt auf einmal diese Schüler, die ja so vorher alles können, die stärksten sind, wenn denen auf einmal klar wird, da gibt es jetzt nicht mehr irgendwie ein Reboot eines Safe Games oder so, sondern dass das halt so ist, wie es ist. Und ja, das ist schon eine besondere Sache irgendwo. Ne? Auf der anderen Seite haben wir ja das Spannungsfeld, dass wir gerade Sachen für Menschen machen sollen, die sie sich selber nicht zutrauen. Wo wir dann mit einem gewissen Pragmatismus da dran gehen, denjenigen jetzt wieder vielleicht auch seine Würde zurückzugeben, ihn zu waschen, ihn einzukleiden und ihn dann halt auch zu vermitteln, dass es ihnen zum Beispiel nicht schlecht gehen muss, weil es dem Verstorbenen nicht schlecht geht. Der hat keine Schmerzen, der hat keine Angst, der liegt da ganz entspannt. Mein Vater hat immer ganz gerne gesagt, und das mache ich mittlerweile auch, wenn man einem Verstorbenen ins Gesicht schaut, könnte man das Gefühl bekommen, dass er etwas sieht, woran wir gar nicht mehr zu glauben wagen. So wie die Erfahrung mit deinem Freund, von der du sprachst, diese Nahtoderfahrung. Das ist sehr häufig, dass Menschen dann auch einen sehr anderen Blick aufs Leben auf einmal bekommen, dass sie nicht mehr so strampeln mit Erfolg und Ähnlichem, sondern ja, dass sie eine Wertschätzung für Leben, aber auch eine Behutsamkeit im Umgang mit anderen entwickeln. Ne? Und so versuche ich eigentlich jetzt gerade, ich hoffe, das ist halbwegs nachvollziehbar, diese Erfahrungen so zusammenzubinden. Aber es ist schon was Besonderes.
Als mein Vater gestorben ist und wir ihn gefunden haben, er ist zu Hause gestorben. Und da war das Erste, woran ich denken musste, als ich in sein Gesicht geschaut habe, ich habe Überraschung in seinem Gesicht gesehen. Und zwar Überraschung, dass er sterben muss. Mein Vater hat nie über dieses Thema gesprochen, hat es immer verdrängt. Und dann war es soweit und dann war diese Überraschung in seinem Gesicht zu sehen. Und dann haben wir das ja alles zu Hause gemacht. Wir haben ihn ja aufgebahrt da und haben ihn da auch vorbereitet, gemeinsam in den Sarg gelegt. Und dann nach einer gewissen Zeit war es so, dass ich in dem Gesicht erkannt habe, dass er uns signalisiert hat, alles okay, ich bin angekommen, ich bin zumindest nicht mehr in diesem Körper. Und das war ein sehr gutes Gefühl, also ihn so zu sehen und dann auch sein Gesicht zu sehen, dass diese Ausstrahlung hatte irgendwie, es ist okay, dass es jetzt vorbei ist und ich bin weg. Das habe ich als etwas sehr, sehr Schönes empfunden. Markus, als dein Vater gestorben ist, hast du sehr berührend über ihn geschrieben. Warum war dir wichtig, das nochmal so auszudrücken, zu sagen, man könnte ja auch sagen, ich lasse den Toten und die Erinnerung jetzt hinter mir?
Ich habe kein sehr gutes Verhältnis mit meinem Vater gehabt. Und ich habe mich halt dann gewundert, wie wird mich das berühren und alles Mögliche. Merkwürdigerweise, was mich mehr berührt hat als sein Tod, wie ich schon vorher gesagt habe, ich gehe damit relativ einfach um, was passiert. Was mich berührt hat, war, seine Habseligkeiten aufzulösen. Er war ja irgendwie so ein ganz akribischer Sammler von allen möglichen Sachen. Spielzeuge und Flugzeuge, Kunst und Bücher. Buch wegzuschmeißen fällt mir sehr schwer. Merkwürdig. Ich konnte mich von meinem Vater verabschieden, aber von was vielleicht irgendwie sein Gedankengut ist, was ihn ausmacht, die Sachen, die er geliebt hat. Leute sagen immer, du kannst es nicht mit dir nehmen. Aber es sind schon Sachen, die einen ausmachen, die wir so um uns herum haben. Und davon konnte ich mich viel schwieriger trennen, weil sie jetzt vielleicht irgendwas wert sind. Die meisten Sachen sind gar nichts wert. Oder waren vielleicht nur für ihn was wert. Und dann habe ich was gefunden, das war in seiner Pinnwand. Er war ja Grafiker und der hat immer so eine Pinnwand gehabt mit Sprüchen und allem drum und dran, Zeitungsausschnitten. Und da war was, das hat er mit seiner eigenen Hand geschrieben. Das war sehr zittrig. Das muss er also im späteren Alter geschrieben haben. Und der Spruch geht irgendwie so. Ich habe ihn auch mal gegoogelt, den gab es auf dem Internet. Also, aber ich weiß nicht, von wem es jetzt war. Und das hieß, Sammler sammeln was für die nächste Generation, die damit nichts anfangen kann. Ja?
Weiß gerade gar nicht so genau. Also ich kann vieles von dem, was du sagst, sehr gut nachempfinden. Und das hat ja auch immer sehr viel mit einem selbst zu tun. Die Orte, wo einen die Eltern mit hingenommen haben, die Sachen, die sie einem da vorgestellt haben und so etwas. Und ich glaube ja eigentlich auch, man muss gar nicht so schrecklich viel weggeben. Also es gibt halt den Körper, den man nicht ewig bei sich behalten kann. Leider schon so biologisch, aber dass die anderen Sachen einen halt weiter begleiten. Also es gibt ja das große Thema von Dennis Klaas, Continuing Bonds. Das ist halt nicht alles direkt vorbei ist, sondern dass die Beziehung in einer anderen Form weitergeht. Dass man wie am Grab ganz normal, auch ein Freund von mir, Bob Neimeyer, Zwiesprache hält. Was hätte er jetzt gesagt? Und das sind ja nicht nur angenehme Sachen oder schreckliche Sachen. Also ich kann das nachvollziehen, wenn ich an dem Bild meines Vaters vorbeikomme und wir haben ein sehr ambivalentes Bild von ihm, in das ich fast alles reinlesen kann. Ne? Und wo man dann automatisch in so eine Reflexion hineingerät. So nach dem Motto, hätte er das jetzt gut gefunden, hätte er das nicht gut gefunden, ne? Was hätte er mir da gesagt? Und ich glaube, das geht irgendwo weiter. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Sammeln. Mein Vater war chaotischer Sammler. Das ist natürlich auch irgendwo eine Riesenlast, wenn man damit weiterleben möchte, einfach um so einen Raum dann wieder zu reaktivieren und auch sich da drin wohlfühlen zu können. Ne? Oder manche Sachen sind ja auch sehr vergänglich.
Die kamen aus dem Krieg und die haben nicht viel gehabt. Mein Vater war auf der Flucht Der hat niemals Spielzeug gehabt. Und dann später im Leben konnte er an Spielzeug nicht vorbei. Wenn er eine Blechtrommel gesehen hat oder einen Bakelitsoldaten, dann musste der ins Haus. Und das Haus war voll. Genau, wie in Salomons Mine mit unnötigen Sachen, die ihn aber halt irgendwie ausgemacht haben. Und das war vielleicht ein Sektor, mit dem ich immer so ihn verstehen konnte. So unverständlich, wie er mir auch manchmal war. Ich übrigens frage mich immer, wer bin ich jetzt, wenn ich genau den Titel Regisseur von der Visitenkarte weggenommen bekommen. Genau, was bleibt da jetzt noch übrig? Und der Klaus weiß das auf Facebook, wo ich sehr beschäftigt immer bin. Ich mache immer Sachen drauf, die mich inspirieren. Jeden Tag mache ich so 4, 5 Sachen, die mich inspiriert haben in meinem Leben, in meiner Arbeit, mit meiner Familie. Da ist mein Guru drauf, da ist Steven Spielberg drauf oder E.T. Genau, der Sechste Sense, M. Night Shyamalan, Bhagwan Sri Rajneesh. Die Sachen kommen da alle drauf. Und irgendwie, wenn das irgendwann jemand sich anschaut, die werden mich wahrscheinlich besser verstehen als meine eigene Mutter. Vielleicht wollen sich es meine Kinder anschauen, vielleicht auch nicht. Aber das irgendwie so zu sammeln wie Briefmarken ist interessant. Ich sammle nicht Oscars oder Geld oder Gemälde oder Antiken. Ich sammle Inspiration. Das ist meine Sammlung. Das ist, was mich irgendwie ausmacht und was irgendwie das Feuer am Brennen hält. Ich weiß nicht, warum ich sage. Fragen uns mal, was bleibt zurück?
Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, wenn man dir jetzt von der Visitenkarte die Bezeichnung Regisseur wegnimmt, ne? Das Thema Film, Horrorfilme ist für dich durch oder kommt da noch was?
Ich bin retired. Ich kann mich mit dem Wort Rentner nach wie vor nicht anfreunden, weil ich keine Rente beziehe. Aber ich habe mich entschlossen, mich auf andere Abenteuer einzulassen. Zum Beispiel, was für mich immer sehr schwierig war, ist die Sachen, die du machst, wenn du Filme drehst. Ich habe ganze Dörfer gebaut oder Paläste. Und 4 Tage nach den Dreharbeiten wird das dann abgerissen. Oder der Film kommt raus und die Leute schauen sich's an für ein Wochenende, für eine Woche, wenn du Glück hast, für einen Monat oder für einen Sommer. Das ist was ganz Besonderes. Aber dann ist damit auch Schluss. Also es ist was sehr Vergängliches. Und irgendwann möchte man was machen, vielleicht auch, was auch noch da ist, weil man selbst nicht mehr da sein kann, wo sich die Familie dran erfreuen kann, gerade wenn der Commercial zu Ende ist oder was immer. Ich habe ja auch Werbefilme gemacht. Das ist die Realität. Der Film wird gezeigt und die Leute gehen und machen sich ein Sandwich oder gehen aufs Klo. Das ist die Realität. Genau. Ja. Und dann halt, du möchtest halt irgendwas machen, wo du auch sagst, okay, ich lasse was Schönes zurück.
Genau. Markus, auch wenn vielleicht kein Film mehr kommt, wir hoffen natürlich, dass da noch sehr viel kommt in deinem Leben. Dann am Ende, wenn das Leben vorbei ist und du selbst gestorben bist, was für ein Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Der erste Song, der mir in den Kopf kam, als du es gesagt hast, war Is This All There Is? Genau. Für jeden ist es was anderes. Aber du, ich habe dir schon mehrmals gesagt, jetzt wo wir sind alte Schulfreunde, wo ich wieder zurückkehre nach Deutschland, nach was 35, was 40, 40 Jahren. Genau, jedes Jahr auf einmal ist wichtig. Und du fragst dich, packe ich genug hier rein? Genau, verbringe ich es jetzt in der bestmöglichen Art? Wie kann ich das jetzt maximieren oder das Beste daraus herausholen oder vielleicht was davon erkennen? Oder vielleicht meinen Kindern noch was vorleben. Genau, das sind Sachen, mit denen ich mich eigentlich weniger begeben habe, als ich Werbefilme gemacht habe oder Musikvideos.
Herzlichen Dank, Markus Nispel. Es war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön, meinerseits.
Wir sagen, schön am Leben bleiben und bis bald.